König David war nicht nur ein hervorragender Heerführer und Regent, sondern auch ein außerordentlich musikalischer und dichterisch tätiger Mann. Er war sozusagen ein bekannter Liedermacher. Wir würden heute vermutlich viele Lieder von ihm im Gottesdienst singen. Im Buch der Psalmen werden von den 150 Psalmen 74 dem König David zugeschrieben. Und es könnten noch mehr Psalmen sein, denn es gibt noch 48 Psalmen, die keinen Verfasser erwähnen. Und vermutlich hat dann auch David einige von diesen Psalmen noch verfasst. Aber das weiß man nicht. Psalmen nehmen uns mit in die tiefsten Tiefen des Lebens. Angst, Zweiflung, Frustration, Versagen und so weiter. Vielen Dank. Sie führen uns aber auch in die höchsten Höhen. Glück, Zufriedenheit, Freude, Dankbarkeit und Begeisterung. So gibt uns David einen Einblick in sein Herz und wie er in Nöten und Freuden die Nähe Gottes sucht. So habe ich diese siebenteilige Sommerserie den Titel gegeben, Einblicke in das Gebetsleben von König David. Und ich finde schon sehr, sehr beachtenswert, wie König David Einblick gibt durch diese Gebete in sein Leben. Ich meine, gerade den Psalm, den wir heute anschauen, ist ja nicht ein Ruhmesblatt, jetzt persönlich gesehen. Das finde ich sehr spannend. David scheute sich nicht, offen über seine Probleme und Nöte zu sprechen. Und in der Überschrift des Psalms 39 zeigt, den wir heute betrachten, wollte David, dass dieses ernste und von der Verzweiflung sprechende Gebet öffentlich vorgetragen wird, vorzutragen durch Jedutun. Jedutun war ein musikalischer Leiter, der damals tätig war. Da gaben ja viele Musiker, hat David eingesetzt. Und Jedutun wird mehrmals in der Bibel erwähnt, besonders auch in der Chronik. Die Söhne Jedutuns, Gedalia, Zeri, Jeschaja, Shimi, Hashabia und Matitia, zusammen 6. Sie sollten Laute spielen unter der Leitung ihres Vaters, der selbst den Herrn in prophetischer Begeisterung pries und rühmte. Prophetischer Begeisterung, so wie unsere Musikteam. Prophetische Begeisterung. Die Begeisterung, etwas weiterzugeben von Gott. Jedutun wird noch in 2 anderen Psalmen erwähnt. Er wurde, so können wir annehmen, von David beauftragt, diesen Psalm 39 öffentlich vorzutragen. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist. So habe ich diesen Psalm überschrieben und lassen wir uns jetzt in dieses Gebet hineinnehmen. Vorzutragen durch Jedutun ein Psalm Davids. Ich hatte mir vorgenommen, mich richtig zu verhalten, um mich nicht durch Worte zu versündigen, die rasch über die Lippen kommen. In der Nähe gottloser Menschen wollte ich meine Zunge in Zaum halten. So schwieg ich denn und blieb stumm, ohne dass es viel genützt hätte. Denn in mir bohrte weiter der Schmerz. Mein Herz brannte, mein Stöhnen brachte ein Feuer zum Lodern. Schließlich konnte ich doch nicht mehr schweigen. Lass mich begreifen, o Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur eine Handbreit. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Selah. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde. Um sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm. Sie häufen Besitz auf, aber letztendlich weiß niemand, für wen. Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen? Mein Warten und Hoffen gilt allein dir. Befreie mich von all meiner Schuld, gib mich nicht dem Gespött von Dummköpfen preis. Ich will still sein und mache meinen Mund nicht mehr auf, denn von dir kommt alles, was geschehen ist. Doch nun, nimm das Leid, das du mir auferlegt hast von mir, damit ich unter deiner strafenden Hand nicht vergehe. Wenn du einen Menschen wegen seiner Schuld bestrafst, lässt du seine Schönheit vergehen wie ein Kleid, das die Motten zerfressen. Ja, nichts weiter als ein Hauch ist jeder Mensch. Sela. Höre auf mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, ich bin ja nur ein Gast bei dir, ein Fremder, wie alle meine Vorfahren. Blicke nicht länger im Zorn auf mich, damit ich wieder froh werde, bevor ich diese Erde verlassen muss und nicht mehr bin. Die Verse 6 und 12 enden mit einem Sela. Niemand kann mit Sicherheit die Bedeutung dieser Bemerkung wissen. Man hat Vermutungen. Meistens geht man davon aus, was das Wahrscheinlichste ist, dass es sich um eine Anmerkung an die Musiker handelte. Damit wird, so meine ich, das so deuten zu können, eine Sinneinheit, ein Gedankengang abgeschlossen. Bei einem Sela sollte man kurz innehalten und sich dann dem nächsten Gedankengang zuwenden. Ich werde an diese Vorgabe mich halten und deshalb wird meine Predigt drei Punkte haben. Und ich werde diesem Psalm entlang gehen. Das ist etwas, was ich immer versuche. Weil wer den Psalm geschrieben hat, hat ja eine Idee. Der macht ja gedanklich einen Fortlauf. Und wir dürfen nicht einfach etwas herausnehmen und dann über das sprechen und dann noch etwas herausnehmen und über das sprechen, sondern wir müssen versuchen nachzuempfinden, was hat denn der eigentlich gesagt? Was hat denn dieser Mensch, der das geschrieben hat, wirklich bewegt? Dann verstehen wir eigentlich, um was es geht. Und das ist an sich noch faszinierend, es ist nicht ganz einfach, aber es ist faszinierend, wenn man dem mal auf diese Weise nachgeht. Der erster Punkt, Hilfe, ich habe die Kontrolle verloren. Leider kennen wir bei vielen Psalmen den geschichtlichen Hintergrund nicht. Oft ist es unmöglich zu erkennen, in welchem Lebensabschnitt und in welcher Situation der Verfasser stand. Aber egal, in welche Schwierigkeiten sich David damals befand, als er diesen Psalm schrieb, er muss in einer schwierigen Lebenskrise sich befunden haben. Das habt ihr ja gemerkt, wenn ihr nicht weggedöst seid bei der Psalmlesung. Menschen bedrängten ihn, die sich ihm und Gott gegenüber in respektloser Weise verhalten hatten. Fest entschlossen wollte er sich von diesen Leuten auf keine Art und Weise provozieren lassen. Ich hatte mir vorgenommen, mich richtig zu verhalten, um mich nicht durch Worte zu versündigen, die rasch über die Lippen kommen. In der Nähe gottloser Menschen wollte ich meine Zunge in Zaum halten. Das habe ich mir vorgenommen. David erkannte die Gefahr, wenn er seinen Mund öffnen würde, er würde sich nicht mehr beherrschen können. Er würde seiner Wut unkontrolliert freien Lauf lassen und sich vor Gott versündigen. Das wollte er nicht. Er kannte die zerstörende Kraft von Worten. Worte können heilsam sein, aber Worte können auch zerstören. Schnell ist etwas gesagt, das sein Gegenüber unnötig dass das Gegenüber unnötig verletzt. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang mit solchen bösen Worten leben und sich minderwertig fühlen, das fast nicht mehr loswerden. Böse Worte können zerstören. Wie wichtig es ist, seine Worte mit Bedacht zu wählen, sagt Jakobus in seinem Brief. Er schreibt, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Worte können heilsam sein, aber sie können genauso zerstören. David ahnte, wenn er seinen Mund öffnen würde, er sich nicht beherrschen könnte. So schwieg ich denn und blieb stumm, ohne dass es viel genützt hätte. Was für ein Frust! Jetzt schweigt er und die machen weiter und weiter und weiter. Leider hatte es das Schweigen keine Auswirkung auf seine Gegner. Sie ließen nicht locker, sie provozierten weiter. In David begannen die Gedanken zu kreisen, denn in mir bohrte weiter der Schmerz. Es ist fast unerträglich. Ich komme nicht mehr los von diesen Provokationen. In mir bohrt der Schmerz. Er hatte den Ärger und den Frust in sich hineingefressen. Was ihn unerträglicher Schmerz verursachte. Mein Herz brannte, mein Stöhnen brachte ein Feuer zum Lodern. Die Bildhaftigkeit dieser inneren Verzweiflung, dieses inneren Dranges ist gewaltiges Feuer brannt in mir. Das hält kein Mensch aus. Schon gar nicht einer, der kampferprobt ist und sich gewohnt, in Krieg zu ziehen. Früher oder später musste ihm der Kragen platzen. Was ich aufgestaut hatte, musste sich entladen. Schließlich konnte ich doch nicht mehr schweigen. Wie ein Orkan sprudelt es aus ihm heraus. Vergessen, was er sich so fest vorgenommen hatte. Er verlor die Kontrolle über sich selbst. Er ließ seinen Worten freien Lauf. Nun hatte er versagt. Er versündigte sich gegen Gott und das wegen dieser gottlosen Menschen. Und jetzt, wo er sich sozusagen entladen hatte, raufte sich die Haare und er würde das, was geschehen war, am liebsten rückgängig machen. Ungeschehen. Doch das geht nicht. Das geht nie im Leben. Leider nicht. Nichts können wir rückgängig machen. Wenn wir es noch so wünschen, passiert, ist passiert. Getan ist getan. Man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Das hätte ich schon einige Male gerne getan. Komm, ich drehe es zurück, so wie in einem Film, oder? Rückspulen, Schnitt und dann machen wir das neu. Szene nochmals spielen. Das nächste Mal mache ich es besser. Nein, es geht nicht. Passiert ist passiert. David wusste natürlich, wie dumm und sinnlos sein Verhalten war. Denn dadurch konnte er an der schwierigen Situation gar nichts ändern. Im Gegenteil, es war nachher noch viel schlimmer. Nun hatte er noch ein viel größeres Problem, das er vorher nie hatte. Er versündigte sich gegen Gott. Und dann schreit er zu ihm. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Herr, lass mich begreifen, dass ich mich nicht so wichtig nehmen muss, denn das Leben ist begrenzt und ich bin vergänglich. Warum habe ich mich wieder so wichtig genommen? Wie konnte ich mich nur so wichtig nehmen? Warum hatte ich mich so provozieren lassen? Hätte ich doch vorher daran gedacht, wie vergänglich ich bin, dann wäre mir das nicht passiert. Herr, lass mich jetzt das Leben aus der richtigen Perspektive sehen. Denn dann wäre ich eher in der Lage zu schweigen. dann würde ich den Schmerz ertragen können oder er würde gar nicht so stark werden. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreit. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Wir neigen dazu, unsere kleine Welt, in der wir uns bewegen, so anzusehen, als ob wir der Mittelpunkt des Universums wären. Wir bilden uns ein, wichtig, größer und bedeutender zu sein, als wir das wirklich sind. Betrachten wir das Universum ganz nüchtern und stellen uns der Tatsache, dass unser Leben außerordentlich kurz ist. Je älter als man wird, je schneller realisiert man, wie kurz das Leben ist. Erkennen wir schnell, wie unbedeutend wir für die Welt eigentlich sind. Aus Gottes Sicht müsste man vermuten, sind wir eigentlich nichts. Wir müssen nur in ein Flugzeug steigen und kurz nach dem Start werden wir keine Menschen mehr auf der Erde erkennen. Sie werden für uns optisch unsichtbar, bedeutungslos. Und doch nehmen wir uns so wichtig. Jakobus beschreibt einmal das Treiben der Menschen und erstaunlicherweise ist das bis heute zutreffend geblieben. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die oder die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Wir schaffen das, es wird uns gelingen. Wir werden unser Ziel erreichen, wir müssen nur genug Selbstvertrauen haben, dann können wir alles tun. Das sind die Botschaften des positiven Denkens in unserer Gesellschaft. Ich kann das, ich muss nur an mich glauben und ich staune immer wieder, mit welcher scheinbaren Sicherheit wir Menschen meinen, dass das, was wir uns vornehmen, gelingt. Wie schnell glauben wir das? Und ich staune immer so, in so Filmen gibt es immer wieder so Szenen oder gibt es ganz schwierige Situationen und dann sagen dann die Helden, ich lasse dich nicht im Stich und wir kommen da raus und ich hole dich zurück. Dann denke ich immer, ja, wieso willst du das wissen? Gut, das ist ein Drehbuch, aber im echten Leben kann man einfach nicht das Leben so steuern, es geht nicht. Jakobus meint zu einer solchen Einstellung Folgendes. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. David war am Boden zerstört, er konnte sich nicht beherrschen, er hatte sich selbst zu wichtig genommen und vergessen, wie vergänglich er ist. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Und er war König, mächtig und reich. Wäre ihm das vorher klar gewesen, dann hätte er sich beherrschen können. Selah. Der erste Gedankengang. Aus einer gewissen Distanz wird erkennbar, wie orientierungs- und hoffnungslos die Menschen ihr Leben gestalten. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde, um sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm, sie häufen Besitz auf, aber letztlich weiß niemand für wen. Wir werden von Aufgaben, Projekten und Zielen getrieben, die nüchtern überlegt sinnlos sind. Sie sind in der Weise sinnlos, weil wir all das, was wir erarbeiten und erreichen, und mag es noch so schön und spannend sein, einmal zurücklassen müssen. Was hat uns all das Mühen im Rückblick gebracht? Was wird es uns bringen im Ausblick? Ja? Oft bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir werden getrieben, wenn wir überleben wollen in unserer Gesellschaft. Aber eben, sobald wir gestorben sind, wird das Erreichte für uns bedeutungslos. Deshalb wusste David, dass durch diese Lebensweise keine Zukunft zu finden ist. Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Wenn nicht auf das, was ich erreichen kann, auf meine Kraft. Was hat Bestand? Was oder wer kann mein Leben, meinem Leben Bedeutung geben? Wer gibt mir Halt und Zukunft? Wer gibt mir Grund zur Hoffnung? Wo sind Werte, die sich der Vergänglichkeit entziehen, widersetzen? Und dafür kennt nur eine Antwort. Mein Warten und Hoffen gilt allein dir. Einzig Gott, der die sichtbare und unsichtbare Welt erschaffen hat, kann seinem Leben Hoffnung geben. Wenn alles vergeht, Gott bleibt. David, einer der reichsten und erfolgreichsten Menschen der damaligen Zeit, wusste, dass sein Reichtum und seine Erfolge nicht sinnstiftend sein können. Er hat ja viele Kriege gewonnen. Er war der Heerführer seiner Zeit. Aber das kann nicht sinnstiftend sein. Er wusste, es muss mehr als das geben und dieses Mehr ist Gott. Das ist doch wunderbar, dass wir hier einen König haben, der mächtig und erfolgreich ist und der in seinem Erfolg doch noch weiß, dass die Beziehung zu Gott vorrangig ist. Dieses Mehr ist Gott. In der Beziehung zu Gott bekommt das Leben Ziel und Sinn, Hoffnung. Gott, der Schöpfer des Lebens, schenkt unvergängliches Leben. Gott allein kann dafür sorgen, dass wir im Sterben nicht alles verlieren, sondern alles gewinnen werden. Und heute, nachdem Jesus für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist, können wir sagen, wie wir heute zu diesem unvergänglichen Reichtum kommen werden. Petrus ist jedenfalls begeistert davon. Er schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verliert. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Sobald jemand mit Christus lebt, gelten dann andere Werte. Paulus sagt den Christen in Rom, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das wusste auch David. Und deshalb wollte er seine Beziehung mit seinem Gott in Ordnung bringen. Mit seinem Reichtum und seiner Macht konnte er das Problem seiner Schuld nicht lösen. Er flehte, befreie mich Gott von meiner Schuld, von all meiner Schuld. Er wusste, Schuld kann nur Gott vergeben. Das war den Menschen damals sonnenklar. Schuld kann nur Gott vergeben. Heute ist den Menschen nicht einmal klar, dass sie schuldig sind. Heute haben wir nur Fehler gemacht oder es ist falsch gelaufen, aber dass man schuldig ist, ist schon heute schon kein Thema. Aber damals wussten die Leute, Schuld kann nur Gott vergeben. Das war klar. Als Jesus einem Mann die Vergebung seiner Sünden zugesprochen hatte, ärgerten sich die Pharisäer. Sie dachten, wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünde vergeben außer Gott. Nun haben diese Pharisäer leider nicht verstanden, dass Jesus Gott ist. So flehte David, dass ihm Gott seine Schuld vergeben möchte, denn es muss seine Schuld gewesen sein, die durch kein Opfertier beseitigt werden konnte. Und dann flehte er um Schutz. Gib mich nicht dem Gespött von Dummköpfen preis. Noch eine spannende Formulierung. Herr, beschütze mich bitte von meinen Feinden, damit ich nicht noch einmal die Kontrolle über mich verliere und ich mich erneut versündige. Im Unser Vater haben wir übrigens eine ähnliche Bitte. Lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern rette uns von dem Bösen. Nun nahm er sich erneut vor, Selbstbeherrschung zu üben. Ich will still sein und mache meinen Mund nicht mehr auf. So, aber jetzt endgültig. Aber warum sollte es diesmal funktionieren? Wie wird er sich beherrschen können? Wie oft haben wir uns etwas vorgenommen und dann doch immer wieder getan, was wir nicht tun wollten? Und uns dann geärgert über uns selbst? Also warum sollte es David diesmal schaffen? Er kann es schaffen, weil er seine Gedanken ordnete. Er merkte sich einen Leitsatz. Denn von dir kommt alles, was geschehen ist. Das ist sein neuer Leitsatz. Dieser Leitsatz hilft ihm, die Kontrolle über sich zu behalten, denn er macht sich damit bewusst, dass Gott die Kontrolle nicht verlieren wird. Gott wird handeln. Bei Gott ist nichts unbesehen. Nicht er muss sich in solchen Situationen engagieren, sondern Gott tut es. Er verlässt sich darauf, dass Gott nichts entgeht und dass er zugelassen hat, was geschieht. Er verließ sich darauf, dass Gott die richtigen Maßnahmen ergreifen wird und dass nicht er Maßnahmen ergreifen muss. Er muss nichts für Gott regeln. Gott regelt das selbst. Aber nun wollte David von den Folgen seiner Sünden frei werden. Er versprach Gott in Zukunft, sich selbst zu beherrschen, aber er möchte jetzt sich der Zuneigung Gottes wieder ganz gewiss sein. Er flehte, doch nun nimm das Leid, das du mir auferlegt hast von mir, damit ich unter deiner strafenden Hand nicht vergehe. Wenn du einen Menschen wegen seiner Schuld bestrafst, lässt du seine Schönheit vergehen wie ein Kleid, das die Motten zerfressen. Ja, nichts weiter als ein Hauch ist jeder Mensch. Herr, ich weiß, dass ich gesündigt hatte, aber jetzt bitte erbarme dich über mir, denn ich will mit dir Frieden schließen. Ich ertrage es nicht, wenn wir zerstritten sind. Selah. David intensiviert seine Bitte in Tränen aufgelöst. In Tränen aufgelöst. König David, der reichste und erfolgreichste Mann seiner Zeit, fleht vor Gott. Höre auf mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen. Ich bin ja nur ein Gast bei dir, ein Fremder, wie alle meine Vorfahren. Herr, lass bitte mich nicht fallen, erbarme dich. David war ein Mann, der verstanden hatte, was Gnade ist. Gnade ist ein Geschenk, das man bekommt, aber über das man nicht verfügen kann. Manche neigen dazu, mit der Gnade Gottes Handel zu treiben. Wir denken, dass eine Sünde nicht so problematisch sei, weil Gott sie uns ja vergeben wird, wenn wir das Bekenntnisritual absolvieren. Sünde bekennen und schon ist alles wieder gut. Das stimmt natürlich in gewisser Weise schon. Aber wenn wir leichtfertig sündigen, weil wir bereits, bevor wir sündigen, mit der Gnade kalkulieren, haben wir nicht verstanden, was Gnade ist. Wer denkt, ja, ich kann das jetzt ja machen, es steht im Johannesbrief, dass ich dir meine Schuld bekenne und dann wird er mir meine Sünden wieder vergeben und dann werde ich dann halt nachher beten, aber jetzt mache ich's. Das ist eine Kalkulation mit der Gnade. Dann haben wir nichts verstanden, was Gnade ist. Gnade ist und bleibt immer ein Gnadengeschenk, ein Geschenk Gottes. David fleht um diese Gnade. Blicke nicht länger in Zorn auf mich, damit ich wieder froh werde, bevor ich diese Erde verlassen muss und nicht mehr bin. David wollte noch einmal glücklich sein, bevor er sterben wird. Er wollte nicht sterben, ohne die Beziehung mit Gott in Ordnung gebracht zu haben. Heute sind wir in gewisser Weise gegenüber David bevorzugt, weil Jesus in diese Welt gekommen ist. Durch den Glauben an Jesus wird der Zorn Gottes von unserem Leben abgewendet. Johannes Evangelium lesen wir, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wenn du Jesus ablehnst, dann hast du mit Gott noch keinen Frieden geschlossen. Mit Gott kann man nur durch Jesus Frieden schließen. Es liegt eine Schuld auf dir, für die du einmal vor Gott gerade stehen musst. Außer du lässt dir von Jesus helfen. Wenn du das bis jetzt noch nicht getan hast, dann tu es doch heute. Es ist ja unglaublich, dass Gott uns so ein faszinierendes Angebot macht und wir Menschen stehen da und tun so, als ob wir es nicht bräuchten. Und schimpfen dann noch über Gott. Jesus sagt es einmal so: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Warum? Weil Jesus sein Gericht auf sich genommen hat. Er hat die Strafe am Kreuz für dich bezahlt, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist unvergänglich. Jesus löste das Problem unserer Schuld. Wir müssen uns einzig vor ihm demütigen, so wie David sich in diesem Psalm vor Gott demütigte, dieser große, mächtige, erfolgreiche König, ist sich nicht zu schade, um sich in Demut, in aller Öffentlichkeit vor Gott niederzuwerfen. Und wir schämen uns manchmal zu sagen, dass wir Christen sind, die in eine Freikirche gehen. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist. Hilf uns, Herr, dass wir uns selbst nicht so wichtig nehmen. Lass uns begreifen, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind, sondern dass wir das, was im Leben zählt, einzig und allein bei dir finden können. Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Mein Warten und Hoffen gilt allein dir. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für diese Psalmen. Ich möchte dir danken für diese Menschen, die diese Psalmen geschrieben haben und sich nicht scheuten, ihr Herz zu öffnen, sogar uns gegenüber. Und dass sie uns helfen können, auch in dieser Offenheit und Ehrlichkeit dir zu begegnen. Denn du liebst das. Du hast gern die Menschen, die offen sind, die ehrlich sind. Und du bist ein gnädiger Gott, der sich erbarmt. Und das hat David auch immer wieder erlebt. Und das können auch wir erleben. Und die Gnade ist in ganz besonderer Weise erschienen in dir, Herr Jesus Christus. Und dass du für unsere Sünde gestorben bist, dass du auferstanden bist und den Tod dadurch besiegt hast. Und dass du uns, wenn wir wollen, Frieden mit dem Vater schließen, dass du uns das ermöglicht hast und wir dann unvergängliches Leben bekommen. Das, was über unser Sterben hinaus von Bedeutung ist. Amen.